Nachrichten für Sie. Die anhaltende Schwäche des japanischen Yen entwickelt sich zunehmend zu einem politischen Problem für die Regierung in Tokio, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen. Der Yen hat in den letzten Jahren gegenüber wichtigen Währungen wie dem US-Dollar und dem Euro erheblich an Wert verloren. Diese Abwertung macht Importe teurer und belastet die japanische Wirtschaft, was zu Kritik von Regierungsvertretern führt, die behaupten, die Entwicklung schade dem Land. Die Bank of Japan hat zwar begonnen, ihre ultralockere Geldpolitik zu straffen und die Zinsen anzuheben, doch eine nachhaltige Erholung des Yen ist bisher ausgeblieben. Es gibt Spekulationen über mögliche Interventionen am Devisenmarkt, um den Kursverfall zu stoppen. Die schwache Währung hat jedoch auch positive Effekte für japanische Exporteure, da sie die Wettbewerbsfähigkeit auf ausländischen Märkten erhöht und zu höheren Gewinnen führen kann. Dies ist ein komplexes Thema, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, darunter die Geldpolitik der Zentralbank, die globale Wirtschaftslage und die spezifischen wirtschaftlichen Herausforderungen Japans, wie eine hohe Staatsverschuldung. Die bevorstehenden Wahlen werden zweifellos die Debatte über die beste Strategie zur Stärkung des Yen und zur Bewältigung seiner wirtschaftlichen Auswirkungen weiter anheizen. Die olympische Fackel für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat eine symbolträchtige Reise durch Venedig angetreten. Ein Teil des Fackellaufs fand am 22. Januar 2026 auf dem Wasser statt, wobei die Fackel auf historischen Booten, darunter die Serenissima und die Dodesona, transportiert wurde. Begleitet wurde diese besondere Etappe von Gondeln und Booten lokaler Rudervereine. Zuvor fand auch ein Teil des Fackellaufs zu Fuß in Mestre statt. Die gesamte Fackelroute durch Italien umfasst über 12.000 Kilometer und führt durch zahlreiche Städte und Regionen, um die Vorfreude auf die Spiele zu wecken. Die Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Die Deutsche Bundesbank verzeichnet pro Minute etwa 5.000 Cyberangriffe. Diese hohe Zahl unterstreicht die ständige Bedrohung durch digitale Attacken auf kritische Infrastrukturen und Finanzinstitute. Die Bundesbank arbeitet kontinuierlich daran, ihre Abwehrmaßnahmen zu verstärken und auf die sich entwickelnden Taktiken von Angreifern zu reagieren, um die Sicherheit des Finanzsystems zu gewährleisten. Mindestens 25 Menschen kamen bei einem Erdrutsch auf der indonesischen Insel Java ums Leben. Mehr als 80 weitere gelten als vermisst. Der Erdrutsch ereignete sich nach starken Regenfällen in der Provinz Westjava. Das Risiko für Erdrutsche ist in Indonesien während der Regenzeit, die üblicherweise von Oktober bis März dauert, besonders hoch. Viele Einwohner des betroffenen Dorfes werden noch unter Schlamm und Trümmern vermutet. Rettungskräfte sind im Einsatz, um nach Überlebenden zu suchen. In Leipzig hat der Nahostkonflikt zu erheblichen Spannungen innerhalb der linken Szene geführt. Bei Demonstrationen am Konnewitzer Kreuz standen sich am vergangenen Samstag verschiedene Lager mit gegensätzlichen Positionen gegenüber. Pro-palästinensische und anti-israelische Gruppen trafen dabei auf antipalästinensische und pro-israelische Gruppen. Die Proteste, zu denen insgesamt rund 3000 Menschen zusammenkamen, verliefen größtenteils ruhig, es gab jedoch vereinzelte Zwischenfälle wie den Einsatz von Pyrotechnik. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Versammlungen zu sichern. Der Nahostkonflikt spaltet die politische Linke laut Berichten immer weiter, wobei diese Spaltung in Leipzig besonders deutlich zutage tritt. Einige Gruppen innerhalb der linken Szene werfen anderen vor, extremistisches oder gar antisemitisches Gedankengut zu vertreten. Die Partei Die Linke selbst scheint von diesem Konflikt ebenfalls zerrissen zu sein. Die Spannungen in Leipzig werden auch überregional beobachtet und teils als Ausdruck einer Generation gesehen, die den Nahostkonflikt als Ersatzkonflikt nutze. US-Präsident Donald Trump hat die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve und deren Chef Jerome Powell erneut verbal angegriffen. Trump wirft der Fed vor, die Zinssätze nicht schnell genug zu senken und fordert eine lockerere Geldpolitik, um die Wirtschaft anzukurbeln. Diese Haltung hat zu Spannungen zwischen dem Weißen Haus und der Zentralbank geführt, wobei Powell wiederholt vor politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik gewarnt hat. Trump hat Powell öffentlich als inkompetent bezeichnet und sogar mit Entlassung gedroht, obwohl eine solche Entlassung rechtlich nicht einfach umzusetzen ist. Berichten zufolge wurde sogar eine strafrechtliche Untersuchung gegen Powell wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Renovierung des Fed-Hauptquartiers und seiner Aussagen dazu angestrebt. Juristische Experten sehen dies jedoch als Vorwand, um Powell aus dem Amt zu entfernen und den Weg für eine stärker auf die politischen Wünsche des Präsidenten ausgerichtete Geldpolitik zu ebnen. Die US-Notenbank hat ihre Unabhängigkeit in der Vergangenheit wiederholt verteidigt, auch in früheren Auseinandersetzungen mit der Politik. Die aktuelle Situation stellt eine der größten Herausforderungen für die Unabhängigkeit der Fed dar, da der Präsident versucht, die Geldpolitik direkt zu beeinflussen. Die Entscheidung des obersten Gerichtshofs im Fall Lisa Cook, einer Gouverneurin der Fed, die Trump zu entlassen versuchte, könnte weitreichende Folgen für die Unabhängigkeit der Zentralbank haben. Eine Entscheidung zugunsten von Cook würde die Hürden für die Entlassung von Fed-Gouverneuren erhöhen und die Fed somit besser vor politischen Eingriffen schützen. Ein schwerer Wintersturm überzieht derzeit die Vereinigten Staaten und hat in Millionen von Haushalten zu Stromausfällen geführt. Der Sturm, der mit eisiger Kälte, starkem Schneefall und gefrierendem Regen einhergeht, hat weite Teile des Landes erfasst, darunter Bundesstaaten im Süden, im mittleren Westen und entlang der Ostküste. Berichten zufolge sind über 1 Million Haushalte von den Stromausfällen betroffen, und die Zahl steigt weiter an. Die anhaltende extreme Kälte erschwert das Schmelzen von Schnee und Eis, und die Behörden warnen vor möglichen langanhaltenden Stromunterbrechungen. In Reaktion auf die schweren Wetterbedingungen haben zahlreiche Gouverneure den Notstand ausgerufen, um schnell Hilfsgelder und Personal mobilisieren zu können. Präsident Donald Trump bezeichnete die Stürme als historisch und genehmigte bundesstaatliche Notstandserklärungen für mehrere betroffene Staaten. Die Meteorologen warnen seit Tagen vor einem der größten Winterstürme der letzten Jahre, der sich über Hunderte von Millionen Menschen erstrecken könnte und erhebliche Gefahren wie vereiste Straßen und Eisablagerungen mit sich bringt. Der senegalesische Premierminister Ousmane Sonko hat sich mit seinem marokkanischen Amtskollegen getroffen, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu stärken und Spannungen abzubauen. Dies geschah im Anschluss an die umstrittene Finalniederlage Marokkos gegen den Senegal beim Afrika-Cup. Sonko betonte die Wichtigkeit, den Geist der Versöhnung und Gelassenheit zu wahren. Er warnte auch vor Fehlinformationen in den sozialen Medien und hob hervor, dass einige Berichte auf ungenauen oder irreführenden Informationen basierten. Die Gespräche zwischen Sonko und dem marokkanischen Premierminister Aziz Akanoch konzentrierten sich auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen, die wichtiger seien als die jüngsten Ereignisse. Die Reise von Premierminister Sonko nach Rabat findet weniger als 10 Tage nach den Zwischenfällen während des Afrika-Cup-Finals statt, das der Senegal am 18. Januar gewonnen hat. Die beiden Staatschefs werden sich im Rahmen einer großen gemischten Kommission zwischen den beiden Staaten treffen, bei der auch ein marokkanisch-senegalesisches Wirtschaftsforum geplant ist. Die beiden Länder pflegen seit langem freundschaftliche und kooperative Beziehungen in verschiedenen Sektoren wie Tourismus, Energie, Ausbildung, Infrastruktur und Transport. Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularik, sieht die Vereinigten Staaten unter Donald Trump nicht mehr als verlässlichen Partner für Deutschland und Europa. Angesichts des Auftritts Trumps in Davos sei deutlich geworden, dass man sich nicht von den Launen eines einzelnen Politikers abhängig machen dürfe. Schularik fordert, einen stabilen Gegenpol zu schaffen. Er sieht insbesondere in der Entwicklungspolitik eine Lücke, die von Donald Trump hinterlassen wurde. Investitionen in diesem Bereich könnten Deutschland nicht nur wirtschaftlich, migrationspolitisch und klimapolitisch, sondern auch geopolitisch nützen. Wenn klug in Partnerländer investiert und Handelswege eröffnet würden, fördere dies auch das eigene Wachstum. Schularik kritisiert, dass Entwicklungsgelder in der Vergangenheit oft ungezielt ausgeschüttet wurden und seltener echter Wandel entstanden sei. Er plädiert dafür, dass jedes Programm einen messbaren Mehrwert für Geber und Nehmer schaffen müsse und Deutschland seine eigenen Interessen stärker in den Vordergrund rücken solle. Sein Institut hat dazu ein Konzept für eine neue Entwicklungspolitik vorgelegt. Die Ölpreise haben zum Ende der Handelswoche hin spürbar zugelegt. So stieg der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März zuletzt auf 65,66 US-Dollar, was einem Plus von 1,60 Dollar gegenüber dem Vortag entspricht. Auch die US-Leitsorte West Texas Intermediate verzeichnete einen Zuwachs und verteuerte sich um 1,55 Dollar auf 60,91 Dollar. Marktbeobachter führen diesen Anstieg unter anderem auf Medienberichte zurück, wonach die USA mit einer Einschränkung der Finanzierung irakischer Ölexporte drohen könnten, was potenziell zu geringeren Ausfuhren führen würde. Zusätzlich wird die jüngste Entwicklung des US-Dollars als Faktor für die steigenden Ölpreise genannt. Da Öl üblicherweise in Dollar gehandelt wird, machen Kursschwankungen des Dollars den Rohstoff auf dem Weltmarkt günstiger und steigern somit die Nachfrage. Ein weiterer Grund für die Preissteigerungen sind Berichten zufolge die erhöhte militärische Präsenz der USA im Nahen Osten. Dies und die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten, insbesondere im Hinblick auf den Iran, stützen die Ölpreise weiterhin. Forscher haben Bilder von extremen Schneemassen auf der russischen Halbinsel Kamtschatka als künstlich identifiziert. Die auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Aufnahmen, die teilweise bis zum fünften Stock eingeschneite Häuser und meterhohe Schneewände zeigten, wurden mithilfe von KI generiert. Nach einer technischen Analyse und Rückwärtssuche durch Faktencheck-Organisationen wie Mimikama und Demagog wurde festgestellt, dass die Darstellungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht real sind. Merkmale wie unrealistische Schneestrukturen, verzerrte Gebäudeteile und ungewöhnlich glatte Kamerafahrten deuten auf eine künstliche Erzeugung hin. Zwar gab es auf Kamtschatka tatsächlich ungewöhnlich starke Schneefälle, die zu erheblichen Beeinträchtigungen führten und auch Todesopfer forderten, jedoch wurden die viralen Bilder von vielen Experten als übertrieben und irreführend eingestuft. Diese KI-generierten Bilder erzeugen eine emotionale Wirkung und zeigen eine scheinbar geordnete Bewältigung extremer Situationen, was ihre Beliebtheit erklären könnte. Der deutsche Musiker und Comedian Gerd Knebel ist tot. Er starb am gestrigen 24. Januar im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Knebel wurde vor allem als Teil des Comedy-Duos Badesalz bekannt, mit dem er ein Millionenpublikum erreichte. Er war außerdem Gründungsmitglied und Sänger der hessischen Kultband Flatsch. Gerd Knebel hinterlässt zwei Kinder. Ein Münchner Start-up namens Titan Technologies entwickelt Drohnenabwehrsysteme, die nun auf Interesse bei der Bundeswehr stoßen. Diese Technologie soll künftig zum Schutz deutscher Liegenschaften eingesetzt werden. Die Abwehrdrohnen des Unternehmens sind KI-gesteuert und können feindliche Angriffsdrohnen autonom aufspüren und bekämpfen. Titan Technologies nutzt eine Kombination aus Sensorfusion, Effektoren und C4-Komponenten, um feindliche unbemannte Luftfahrzeuge zu identifizieren und mit eigenen Abfangdrohnen zu neutralisieren. Diese Technologie hat sich bereits im Einsatz, unter anderem in der Ukraine, bewährt. Die Bundeswehr setzt auf solche innovativen Lösungen, um ihre Infrastruktur besser vor Drohnenangriffen zu schützen. Das Münchner Unternehmen arbeitet daran, ein Sicherheitskonzept für den Luftraum über Bundeswehrgeländen zu entwickeln. Die Technologie von Titan wird als eine kostengünstige und effektive Lösung im Vergleich zu komplexeren, teureren Systemen gesehen. In Tel Aviv sind Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu zu protestieren. Die Demonstranten versammelten sich am Abend in mehreren Teilen der Stadt, darunter am Rabinplatz, und schwenkten israelische Flaggen. Zu den Protesten aufgerufen hatten unter anderem Angehörige von Geiseln, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. Sie befürchten, dass die zunehmende Militäroperation Israels im Gazastreifen das Leben der Geiseln gefährdet. Die Protestbewegung in Israel richtet sich seit Anfang 2023 gegen die geplante Justizreform der Regierung Netanyahu, da Kritiker das Ende der unabhängigen Justiz befürchten. Diese Proteste haben sich zu einer der größten in der Geschichte des Landes entwickelt und finden regelmäßig, insbesondere samstags, in Tel Aviv statt. Auch ausländische Reaktionen blieben nicht aus, wobei die Vereinigten Staaten und Deutschland die Entwicklungen aufmerksam verfolgten. Am 1. Januar 2024 erklärte der Oberste Gerichtshof Israels wesentliche Elemente der Justizreform für nichtig. Die jüngsten Proteste wurden auch von der Opposition kritisiert, die Netanjahu-Versagen vorwirft. Die New Yorker Börse verzeichnete am Ende des Handelstages eine gemischte Entwicklung. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,59% bei 49.089,80 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq 100 hingegen konnte leicht zulegen und beendete den Handel 0,32% höher bei 25.598,01 Punkten. Der S&P 500 schloss ebenfalls im Plus, mit einem Anstieg von 0,03%. Die Kurse des Dow Jones wurden auch als etwas tiefer im Vergleich zum Vortag beschrieben, während die Technologieaktien eine leichte Erholung zeigten. Insbesondere die Zahlen von Intel enttäuschten die Anleger und führten zu einem starken Kursrückgang der Intel-Aktien. Der Ölpreis stieg unterdessen am Freitagabend deutlich an. Ein russischer Öltanker, der zur sogenannten Schattenflotte gehört, treibt außer Kontrolle im Mittelmeer vor der Küste Algeriens. Das Schiff mit dem Namen Progress transportiert schätzungsweise 730.000 Barrel Rohöl vom Typ Urals. Der Tanker änderte unerwartet seinen Kurs und verließ die üblichen Schifffahrtsrouten. Diese Entwicklung erregt internationale Aufmerksamkeit hinsichtlich der russischen Schattenflotte, die dazu dient, Sanktionen zu umgehen. Wie Bloomberg berichtet, biegt das Schiff plötzlich nach Norden ab, nachdem es zuvor ostwärts entlang der nordafrikanischen Küste in Richtung Suezkanal fuhr. Am Donnerstagmorgen änderte das Schiff seinen Status auf nicht unter Kontrolle und reduzierte seine Geschwindigkeit auf etwa einen Knoten. Bis Freitagnachmittag trieb der Tanker weiterhin mit minimaler Geschwindigkeit ostwärts. Laut internationalen Schiffsdatenbanken wird die Firma Legacy Marine LLC aus St. Petersburg als Manager des 19 Jahre alten Tankers geführt. Experten vermuten eine technische Störung an Bord aufgrund der Kursänderung, des neuen Navigationsstatus und des drastischen Geschwindigkeitsabfalls. Der Tanker Progress unterliegt Sanktionen der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs aufgrund seiner Beteiligung am Transport von russischem Öl. Berichten zufolge hat das Schiff seit seiner Aufnahme in die Sanktionslisten seinen Namen bereits zweimal geändert und fährt nun unter russischer Flagge. Im Oktober 2025 stoppte die französische Marine einen verdächtigen russischen Öltanker im Mittelmeer, der mutmaßlich ebenfalls zur Schattenflotte gehörte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte, dass die Aktivitäten der Schattenflotte zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine beitragen. Die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen würdigt die deutsche Pop-Art in einer neuen Ausstellung als provokant und politisch. Die Schau mit dem Titel German Pop Art zwischen Provokation und Mainstream präsentiert Werke aus den 1960er und 1970er Jahren, die sich kritisch mit dem Zeitgeist auseinandersetzen. Neben Motiven aus Alltag und Konsumwelt zeichnet sich die deutsche Pop-Art durch klare politische Statements, Antikriegshaltungen und Auseinandersetzungen mit der Vergangenheitsbewältigung aus. Die Ausstellung zeigt, dass die deutsche Pop-Art dem internationalen Vergleich standhält und sich von ihrem englischsprachigen Pendant oft durch eine kritischere Haltung unterscheidet. Ein besonderes Highlight ist das neu geschaffene Werk Tromputin des 92-jährigen Künstlers Siegfried Neuenhausen, das sich provokant mit politischen Figuren auseinandersetzt. Die Ausstellung ist vom 25. Januar bis zum 3. Mai 2026 in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen zu sehen. Mittelständische Unternehmen können über soziale Medien erfolgreich punkten, denn Plattformen wie Instagram, TikTok und Facebook bieten vielfältige Möglichkeiten, um mit Kunden in Kontakt zu treten und die eigene Marke zu stärken. Eine aktive Präsenz in den sozialen Medien ermöglicht es nicht nur, die Markenbekanntheit zu steigern, sondern auch, eine persönliche Verbindung zur Zielgruppe aufzubauen und eine Gemeinschaft loyaler Kunden zu schaffen. Dies kann zu erheblichem Umsatzwachstum führen. Experten heben hervor, dass gerade im Bereich des Marketings soziale Netzwerke für mittelständische Unternehmen bedeutende Chancen eröffnen. Anstatt sich auf teure Marketingbudgets zu konzentrieren, können sie ihre individuelle Unternehmenspersönlichkeit und Werte authentisch präsentieren. Durch den Einsatz von Videoformaten, wie sie beispielsweise Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin des Hotels Europäischer Hof Heidelberg, erfolgreich nutzt, können Millionen von Klicks erzielt werden. Diese Strategie unterstreicht den wirtschaftlichen Nutzen von Social Media. Es ist jedoch entscheidend, eine durchdachte Strategie zu entwickeln. Dazu gehört die genaue Definition der Zielgruppe, die Auswahl der passenden Plattformen und die Erstellung relevanter Inhalte. Social Media sollte dabei als zentrales Instrument im Online-Marketing betrachtet werden, das die Unternehmenswebsite ergänzt und als Wegbereiter für potenzielle Kunden dient. Mit Kreativität, Strategie und Ausdauer können auch kleine und mittelständische Unternehmen Erfolge erzielen, selbst mit kleineren Budgets. Der Volkswagen-Konzern verzeichnet im vergangenen Jahr eine stabile weltweite Auslieferung von knapp 9 Millionen Fahrzeugen. Europa erweist sich dabei als wichtiger Wachstumsmarkt mit einem Zuwachs von 4%, was die starke Position des Konzerns trotz neuer Wettbewerber weiter ausgebaut hat. Insbesondere bei den Elektrofahrzeugen verzeichnete Europa ein starkes Wachstum von über 60%. Hingegen sieht sich der Konzern in China und den USA mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. In China wird die anhaltend intensive Wettbewerbssituation, insbesondere durch lokale Elektroautoanbieter, als Belastung genannt. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem Rückgang der Auslieferungen um 8%. Auch in den USA sind die Verkaufszahlen rückläufig, beeinflusst durch Zölle und die Einstellung von Subventionen für Elektrofahrzeuge. Die Auslieferungen in Nordamerika gingen um 10% zurück. Weltweit führte dies zu einem leichten Rückgang der Gesamtauslieferungen um 0,5% im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch zeigt sich Volkswagen zuversichtlich, seine Position als führender internationaler Erstausrüster auf dem chinesischen Markt zu halten. Die deutschen Exporte in die Vereinigten Staaten sind während der Amtszeit von Donald Trumps als Präsident gesunken. Von Januar bis November 2025 gingen die deutschen Exporte in die USA um 9,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, was einem Wert von etwa 135,8 Milliarden Euro entspricht. Dies ist der niedrigste Wert für diesen Zeitraum seit dem Pandemiejahr 2021. Insbesondere die Automobilindustrie war betroffen, mit einem Rückgang der Exporte von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um 17,5%. Auch der Maschinenbau verzeichnete Einbußen mit einem Rückgang der Ausfuhren um 9%. Die US-Handelspolitik, einschließlich der Einführung von Zöllen, wird als Hauptgrund für diesen Rückgang genannt. Der amerikanische Freeclimber Alex Honnold hat einen 508 Meter hohen Wolkenkratzer in Taipei ohne Sicherung erklommen. Er benötigte für den Aufstieg auf den Taipei 101 eine Stunde und knapp 32 Minuten. Das Spektakel wurde live auf Netflix übertragen. Honnold gilt als einer der besten Freikletterer der Welt. Die Aktion war ursprünglich für den Vortag geplant, musste jedoch wegen Regens verschoben werden. Der 40-jährige Kletterer bereitete sich rund 2,5 Monate speziell auf dieses Vorhaben vor. Es war nicht das erste Mal, dass der Taipei 101 bestiegen wurde. Bereits 2004 kletterte der Franzose Alain Robert das Gebäude im Rahmen seiner Eröffnung empor, allerdings mit Seil. Honnold hat bereits durch den Dokumentarfilm Free Solo Bekanntheit erlangt, der 2019 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Die deutsche Schriftstellerin Ronja von Rönne begibt sich in der dreiteiligen Dokuserie German Guilt auf eine Spurensuche in ihrer eigenen Familiengeschichte während der NS-Zeit. Gemeinsam mit Journalist Thilo Mischke und Schauspielerin Katja Riemann untersucht sie die Rolle ihrer Vorfahren im Nationalsozialismus und thematisiert, warum in vielen deutschen Familien nie offen über diese Zeit gesprochen wurde. Ronja von Rönne recherchiert dabei die rätselhaften Geschichten ihres Großvaters, über dessen Vergangenheit niemand sprechen wollte. Die Serie wurde am 21. Januar 2026 auf zdf.de veröffentlicht. Volkswagen knüpft weitere Investitionen in den USA an die Bedingung sinkender Zölle. Vorstandschef Oliver Blume erklärte, dass ohne eine Entlastung bei den Zöllen große zusätzliche Investitionen, wie beispielsweise ein geplantes Audi-Werk in den Vereinigten Staaten, nicht finanzierbar seien. Die von der Trump-Regierung eingeführten Zölle auf europäische Automobilhersteller haben Volkswagen bereits im vergangenen Jahr Kosten von über 2 Milliarden Euro verursacht. Dies hat dazu geführt, dass das Unternehmen seine Erwartungen für den US-Markt zurückgeschraubt und das ursprüngliche Ziel von 10% Marktanteil verworfen hat. Stattdessen setzt Volkswagen auf schrittweise Fortschritte. Der 5-Jahres-Investitionsplan des Konzerns wurde von 180 Milliarden Euro auf 160 Milliarden Euro reduziert. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Volkswagen im vergangenen Jahr überraschend hohe Einnahmen im Autogeschäft mit einem Mittelzufluss von 6 Milliarden Euro. Hollywood-Star Olivia Wilde hat sich nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis scharf gegen die Politik von Präsident Donald Trump ausgesprochen. Wilde bezeichnete die Ereignisse als entsetzlich und angewidert und trug bei einer Veranstaltung in Sundance einen "Ice Out"-Button als Zeichen ihres Protests. Sie äußerte ihre tiefe Besorgnis über die Gewalt und die Tötungen, die sich in den Vereinigten Staaten ereignen, und betonte, dass dies nicht zur Normalität werden dürfe. Wilde verurteilte die Handlungen der Einwanderungsbehörden und nannte sie eine kriminelle Organisation. Auch andere Persönlichkeiten aus Hollywood, wie Natalie Portman, schlossen sich dieser Kritik an. Die Schüsse ereigneten sich im Kontext von Protesten gegen die Einwanderungspolitik der US-Regierung. Es gab Berichte, dass die Eltern des getöteten Mannes die Darstellung der Regierung als Selbstverteidigung zurückwiesen und behaupteten, ihr Sohn habe keine Bedrohung dargestellt. Ein Bericht von Coinbase prognostiziert 3 zentrale Trends für den Kryptomarkt im Jahr 2026. Erstens wird erwartet, dass klarere Regulierungen und eine verstärkte institutionelle Integration die Rolle von Krypto im Finanzsystem vertiefen werden. Zweitens wird die Nachfrage nach Datenschutz steigen, was die Entwicklung von Technologien wie Zero-Knowledge Proofs und vollhomomorpher Verschlüsselung vorantreiben wird. Drittens wird eine zunehmende Verknüpfung von künstlicher Intelligenz und Krypto erwartet, da autonome agentenbasierte Systeme auf offene, programmierbare Zahlungsmechanismen angewiesen sind. Dies deutet auf eine Phase des transformativen Wachstums und der Weiterentwicklung im Kryptosektor hin. Am 25. Januar 2026 fand in Altenberg eine Bürgermeisterwahl statt. André Barth von der AfD gewann diese Wahl im ersten Wahlgang mit 61,8% der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,8%. Daniela Kolbe ist seit dem 24. Januar 2026 die neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen. Sie wurde mit 96,8% der delegierten Stimmen gewählt. Kolbe, die auch eine Ausbildung als Diplomphysikerin hat und früher Bundestagsabgeordnete für die SPD war, hat sich klar gegen eine Verlängerung der Arbeitszeiten ausgesprochen. Sie bezeichnete Forderungen nach längeren Arbeitszeiten und Kürzungen bei der sozialen Sicherheit als Ideenlosigkeit und wenig Weitblick. Es handelt sich dabei um Vorschläge aus der Mottenkiste, gegen die sich der DGB entschieden wendet. Die Gewerkschaften wollen den Fortschritt gestalten und lehnen Angriffe auf den Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte entschieden ab. Kolbe betonte, dass die Beschäftigten in Sachsen bei der Zukunftsgestaltung mit einbezogen werden müssen und dass die Wirtschaft des Freistaates von ihnen abhänge. Sie forderte die Politik auf, die Beschäftigten stärker in den Fokus zu rücken, um gute Perspektiven für sie und junge Menschen zu schaffen. Der deutsche Aktienindex, der DAX, hat das Wochenende leicht im Plus beendet. Die genauen Schlusskurse für den Freitag, den 25. Januar 2026, sind in den Suchergebnissen nicht explizit genannt, aber die Daten zeigen eine positive Entwicklung im Wochenverlauf. Einzelne Werte im DAX zeigten unterschiedliche Tendenzen, darunter Gewinne bei Unternehmen wie Continental und Kiagen, während Adidas und Porsche Automobil Holding leichte Verluste verzeichneten. Die Handelszeiten an der Frankfurter Börse sind von 9 Uhr bis 17.30 Uhr MEZ. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, ein Flügel der CDU, hat eine Debatte über die Regelungen zur Teilzeitarbeit angestoßen. Sie fordert in einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit nur noch in besonderen Fällen, wie der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen, zu gewähren. Begründet wird dies mit dem Fachkräftemangel in Deutschland. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann, betonte, dass freiwillige Teilzeit aus individuellen Lebensgestaltungsgründen nicht dauerhaft durch den Sozialstaat abgesichert werden sollte. Dieser Vorstoß stößt jedoch auf Kritik, unter anderem vom Sozialflügel der CDU, den Grünen und der Linkspartei. Kritiker argumentieren, dass die Bedingungen für Kinderbetreuung und Pflege verbessert werden müssten, um mehr Menschen die Rückkehr in Vollzeit zu ermöglichen. Die Teilzeitquote in Deutschland ist zuletzt gestiegen, wobei fast die Hälfte der Frauen in Teilzeit arbeiten. Aktuell besteht in Deutschland ein grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit unter bestimmten Voraussetzungen, wie einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 6 Monaten und einer Unternehmensgröße von mehr als 15 Mitarbeitern. Die Weltmeisterschaft im Strandkorbsprinten fand auf der Insel Usedom statt. Das sportlich kurioseste Event wird alljährlich am Strand von Ahlbeck ausgetragen. Teams von 2 Personen tragen dabei einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über eine Distanz von 20 Metern. Die erste Weltmeisterschaft wurde im Jahr 2007 ausgetragen. Im Jahr 2026 findet die 18. Auflage der Strandkorb-WM vom 23. bis 24. Januar statt. Neben den Wettkämpfen gibt es ein Rahmenprogramm mit Strandpartys und Eisbaden. Bundesbankpräsident Joachim Nagel äußerte in Davos Bedenken hinsichtlich der von US-Präsident Donald Trump initiierten Zölle. Er prognostizierte, dass diese Maßnahmen ausschließlich Verlierer hervorbringen würden. Insbesondere die Konsumenten in den betroffenen Ländern, vor allem in den USA, würden die höchsten Zölle letztlich über die Verbraucherpreise tragen. Nagel wies darauf hin, dass die Zollpolitik Trumps bereits jetzt die konjunkturelle Entwicklung belaste. Er betonte, dass die Auswirkungen neuer Zölle auf die Preisstabilität zwar unklar seien, die Folgen für das Wirtschaftswachstum jedoch Anlass zu größerer Sorge geben. Der Außenhandel mit den USA habe bereits stark gelitten und es werde Zeit brauchen, bis das volle Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden sichtbar werde, ähnlich wie beim Brexit. Die Europäische Union hat bereits ihre Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen deutlich gemacht. Die Umsetzung eines Zollerleichterungsabkommens zwischen den USA und der EU wurde vom EU-Parlament ausgesetzt, nachdem Trump neue Zölle angedroht hatte. Die Deutsche Bank wird ihr Filialnetz bis Ende 2026 weiter ausdünnen und plant die Schließung von rund 100 Standorten. Dies geschieht im Rahmen bestehender Programme, nachdem bereits in den Vorjahren Filialen geschlossen wurden. Nach diesen Schließungen werden die Deutsche Bank und die Postbank in Deutschland zusammen etwa 750 Zweigstellen betreiben. Die Bank betont jedoch, dass Filialen weiterhin benötigt werden, jedoch die Arbeitsabläufe dort weiterentwickelt werden müssen. Mitarbeiter sollen von administrativen Aufgaben entlastet und mehr Zeit für die Kundenberatung erhalten, indem Verwaltungsaufgaben in den digitalen Kanal verlagert werden. Um die Nutzung digitaler Angebote zu fördern, entwickelt die Deutsche Bank einen KI-gestützten digitalen Assistenten, der Kunden bei der Nutzung der App unterstützen soll. Dieser digitale Butler soll ab der 2. Jahreshälfte 2026 Kundenanfragen beantworten und durch die App führen. Die Bank verfolgt das Ziel, die Zahl der aktiven App-Nutzer drastisch zu erhöhen, da sie mit der Postbank zusammen 19 Millionen Privatkunden in Deutschland hat. In Deutschland gibt es eine Debatte über eine mögliche Einschränkung des Rechts auf Teilzeitarbeit. Konkret plant der Wirtschaftsflügel der CDU, den grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Teilzeit abzuschaffen und stattdessen eine besondere Begründung zu fordern. Als Beispiele für solche Begründungen werden die Erziehung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen genannt. Bisher haben Arbeitnehmer in Deutschland grundsätzlich das Recht auf Teilzeit, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht und der Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Pläne stoßen auf breite Kritik. So bezeichnete der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radke, die Einschränkung als Rückschritt und betonte die Wichtigkeit von Wahlfreiheit. Auch Ökonomen wie Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung warnen vor erheblichen negativen Folgen für die deutsche Wirtschaft und sehen darin einen Widerspruch zu den Wünschen vieler Deutscher nach kürzeren Arbeitszeiten. Kritische Stimmen kommen auch aus der Opposition und den Koalitionspartnern, die die Pläne als rückwärtsgewandt bezeichnen. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das die Grundlage für das Recht auf Teilzeit bildet, zielt darauf ab, Teilzeitarbeit zu fördern und Diskriminierung zu verhindern. In einem Gefängnis in Rio de Janeiro wurde kürzlich ein Musikwettbewerb für Insassinnen veranstaltet, der als außergewöhnliche Maßnahme zur Resozialisierung diente. Die teilnehmenden Frauen präsentierten ihre stimmlichen Talente und nutzten die Gelegenheit, um Selbstvertrauen vor ihrer Entlassung zu tanken. Innerhalb eines großen Mehrzwecksaals traten 15 Kandidatinnen auf einer mit Lila dekorierten Bühne auf, vor einem Publikum aus Gefängnisbeamten, Freiwilligen und Mitgefangenen, die mitklatschten und mitsangen. Viele der Darbietungen waren Gospelsongs, andere Interpretationen von MPB, der brasilianischen Popmusik. Eine Jury, bestehend aus unter anderem dem Schauspieler und Fernsehmoderator David Brazil sowie dem Sänger Maurizio Matar, bewertete Stimme, Performance, Präsentation und Charme. Gewinnerin des ersten Preises wurde Fernanda Fernandes Domingos, 36 Jahre alt. Sie beschrieb die Musik als einen Weg zur Selbstermächtigung in einer Zeit der Traurigkeit, da das Gefängnis ein freudlos sei. Monate vor dem Wettbewerb fanden Auditionen statt und die Kandidatinnen probten, probierten Make-up und Kostüme an, was für Abwechslung im Gefängnisalltag sorgte. Der Wettbewerb mit dem Titel Stimme der Freiheit bot den Frauen die Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken und erlebten Kunst als befreiend. In Schwerin formiert sich Widerstand gegen die Pläne von Investoren, einen bestehenden Spielplatz samt Stadtteilpark an der Kieler Straße durch Wohnungen und Gewerbeflächen zu ersetzen. Eine Bürgerinitiative sammelte über 4000 Unterschriften, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Dieser Bürgerentscheid fand am 25. Januar 2026 statt und stimmten die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich für den Erhalt des Spielplatzes und des Parks. Die Stadtvertretung muss sich dieser Entscheidung nun beugen. Die Debatte um die Fläche, die etwa 5000 Quadratmeter umfasst, dauert seit 2020 an. Ursprünglich war geplant, das Grundstück für rund 450.000 Euro an eine GmbH zu verkaufen, die dort ein mehrgeschossiges Gebäude errichten wollte. Kritiker bemängeln, dass bei der ursprünglichen Planung keine Kinder und Jugendlichen beteiligt wurden. Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisierte ebenfalls die missachteten Kinderrechte. Die Wahlbeteiligung bei dem Bürgerentscheid war mit rund 32% der Wahlberechtigten bemerkenswert hoch. Das notwendige Quorum von 25% wurde mit 22.076 Ja-Stimmen erreicht. Videoaufnahmen widersprechen der Darstellung des obersten US-Grenzschützers, der den im Fall Alex Preddy erschossenen Mann als Opfer bezeichnete. Laut Berichten und durchgesehenen Videos hielt Alex Preddy, ein 37-jähriger Intensivpfleger, bei dem Vorfall in Minneapolis ein Mobiltelefon in der Hand und nicht etwa eine Waffe. Die Darstellung der Behörden, Preddy habe sich den Grenzschützern mit einer Waffe genähert und eine Bedrohung dargestellt, wird durch diese Aufnahmen und Zeugenaussagen in Frage gestellt. Mehrere Videos, die von Anwohnern und aus verschiedenen Winkeln aufgenommen wurden, zeigen, wie Preddy zunächst versuchte, die Situation zu filmen und eine Frau zu schützen, die von einem Beamten zu Boden gestoßen worden war. Anschließend wurde er zu Boden gerungen, besprüht und mehrfach erschossen, auch als er bereits am Boden lag. Die Familie von Alex Preddy hat die Darstellung der Regierung als widerliche Lügen bezeichnet. Mehrere Zeugen sagten in eidesstattlichen Versicherungen aus, dass Preddy keine Waffe trug, als er sich den Beamten näherte. Die Aufnahmen zeigen zudem, wie ein Agent eine Waffe zieht, sich von Preddy abwendet, bevor die ersten Schüsse fallen. Der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat die Äußerungen des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump bezüglich des Afghanistan-Einsatzes scharf kritisiert. Guttenberg bezeichnete Trumps Aussagen als eine groteske Verdrehung der Tatsachen und als einen Schlag ins Gesicht aller Verwundeten und Familien der Gefallenen, sowie der Soldatinnen und Soldaten, die als Bündnisverpflichtete an der Seite der amerikanischen Kameraden gekämpft haben. Er forderte eine Entschuldigung Trumps. Trumps Äußerungen, NATO-Truppen hätten sich im Afghanistan-Einsatz ein bisschen zurückgehalten, lösten internationale Empörung aus. Der britische Premierminister Keir Starmer nannte die Aussagen beleidigend und ehrlich gesagt entsetzlich. Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius betonte, dass die Bundeswehr in Afghanistan einen hohen Preis gezahlt habe und erinnerte an die 59 Soldaten und 3 Polizisten, die ums Leben gekommen seien, sowie an zahlreiche Verwundete, die bis heute unter ihren Verletzungen leiden. Nur wenige Menschen in Deutschland erwarten derzeit einen baldigen Wirtschaftsaufschwung. Dies geht aus dem aktuellen ZDF-Wirtschaftsbarometer hervor. Nur 11% der Befragten rechnen mit einer Besserung der Konjunktur, während mehr als ein Drittel die aktuelle Wirtschaftslage als schlecht einschätzt. Die Mehrheit der Befragten, 53%, glaubt sogar, dass sich die Wirtschaft weiter verschlechtern wird. Diese pessimistische Sichtweise steht im Kontrast zur persönlichen finanziellen Situation vieler Deutscher, denn 62% der Befragten beurteilen ihre eigene wirtschaftliche Lage als gut. Es gibt also eine deutliche Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der persönlichen Finanzen und der allgemeinen Wirtschaftsstimmung im Land. Ein weiterer Grund für die gedämpfte Stimmung sind die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, die auch die deutsche Wirtschaft belasten. So werden beispielsweise die Handelsbeziehungen durch die Politik von US-Präsident Donald Trump und dessen Androhung von Zöllen zusätzlich erschwert. Die IG Metall und Wirtschaftsexperten warnen, dass eine ständige Nachgiebigkeit gegenüber solchen Maßnahmen langfristig teurer sein könnte. Trotz der düsteren Aussichten gibt es auch Stimmen, die auf potenzielle Hebel für eine wirtschaftliche Erholung verweisen, wie beispielsweise Investitionen in Bildung. Barack Obama, der frühere Präsident der Vereinigten Staaten, hat nach dem gewaltsamen Tod von Alex Preddy zu friedlichen Protesten aufgerufen. In einer Erklärung betonte Obama die Notwendigkeit, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, aber auch die Bedeutung, dies auf friedlichem Wege zu tun. Er rief dazu auf, die Stimme derer zu erheben, die sich ungerecht behandelt fühlen, mahnte aber gleichzeitig zur Besonnenheit und zur Vermeidung von Gewalt. Am gestrigen Tag, dem 24. Januar, ereigneten sich an der Front in der Ukraine 127 Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Mehr als ein Drittel dieser Gefechte konzentrierte sich auf die Richtung Pokrowsk. Am Vortag, dem 23. Januar, gab es laut ukrainischen Angaben 119 Gefechte an der Front. Tesla hat seinen humanoiden Roboter Optimus in Berlin vorgestellt. Dort verteilte der Roboter Popcorn an Besucher auf einem Weihnachtsmarkt im Einkaufszentrum Mall of Berlin. Wie bei früheren Vorführungen von Tesla blieb unklar, inwieweit Optimus autonom agierte oder ob er teilweise ferngesteuert wurde. Die drei größten Anbieter von Cloud-Computing-Diensten, Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud, beherrschen zusammen mehr als 65% des globalen Marktes. Amazon Web Services hat dabei mit rund 32% den größten Anteil. Microsoft Azure folgt mit etwa 22% und Google Cloud liegt bei 11%. Diese Zahlen stammen aus dem zweiten Quartal des Jahres 2025. Die Wachstumsraten der beiden Verfolger sind dabei deutlich höher als die des Marktführers. Microsoft Azure verzeichnete ein Wachstum von 39%, während Google Cloud um 34% zulegte. Palantir zahlt seinen Softwareentwicklern und Forschern in Europa Gehälter, die über 200.000 Euro liegen können. Insbesondere AI-Machine Learning-Forscher können mit einem Grundgehalt zwischen 210.000 und 250.000 US-Dollar rechnen. Softwareentwickler bei Palantir können ein Grundgehalt von bis zu 240.000 US-Dollar erzielen. In London liegen die Gehälter für Berufseinsteiger im Bereich Softwareentwicklung bei 130.000 bis 140.000 Pfund. Für neue Absolventen im Bereich Forward Deployed Software Engineer können die Gehälter sogar über 200.000 US-Dollar liegen. Es gibt jedoch auch Berichte über niedrigere Durchschnittsgehälter. Beispielsweise lag das durchschnittliche Gehalt bei Palantir UK im Jahr 2021 bei 62.000 Pfund. Frühere Berichte aus dem Jahr 2018 legten nahe, dass Palantir europäische Niederlassungen auf dem gleichen Gehaltsniveau wie die US-Standorte bezahlt, was einem Grundgehalt von über 110.000 Euro für Berufsanfänger entsprechen würde. Google hat ein Sicherheitsupdate für Chrome 144 veröffentlicht, das insgesamt 10 Sicherheitslücken schließt, darunter 3 mit hohem Schweregrad. Eine dieser kritischen Schwachstellen betraf die V8 JavaScript Engine und könnte Angreifern die Einschleusung von Shardcode ermöglicht haben. Die Lücke wurde durch eine Race Condition ausgenutzt, bei der mehrere Prozesse ohne ordnungsgemäße Synchronisation auf gemeinsam genutzte Ressourcen zugreifen, was Angreifer ausnutzen könnten, um den Speicher zu manipulieren. Dieses Update ist für alle Plattformen verfügbar, einschließlich Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Google empfiehlt allen Nutzern, das Update so schnell wie möglich durchzuführen, um ihre Systeme zu schützen. Die Aktualisierung erfolgt in der Regel automatisch, kann aber auch manuell über das Menü Hilfe und dann über Google Chrome angestoßen werden. Nvidia steht Berichten zufolge kurz davor, ein Programm einzustellen, das dazu diente, die Preise für Grafikkarten nahe der unverbindlichen Preisempfehlung zu halten. Dieses sogenannte Open Price Program oder OPP bot den Grafikkartenherstellern finanzielle Anreize, um bestimmte Modelle zu den empfohlenen Verkaufspreisen anzubieten. Durch den Wegfall dieser Subventionen könnten die Hersteller gezwungen sein, die Preise für Endverbraucher deutlich anzuheben, insbesondere da die Kosten für Speicher und andere Komponenten bereits gestiegen sind. Es wird erwartet, dass dies in naher Zukunft zu höheren Preisen für Grafikkarten führen wird. Branchenbeobachter warnen, dass sich die Hersteller dadurch möglicherweise stärker auf höherpreisige Modelle konzentrieren, was das Angebot im Budgetsegment verknappen und die allgemeinen Preise weiter in die Höhe treiben könnte. Nvidia selbst hat sich zu diesen Berichten bisher nicht offiziell geäußert. Google Fotos hat eine neue, KI-gestützte Funktion namens Mimim eingeführt. Mit dieser Funktion können Nutzer ihre Fotos in personalisierte Memes umwandeln. Die Anwendung nutzt generative künstliche Intelligenz, um Bilder zu erstellen. Nutzer können Vorlagen auswählen oder eigene Bilder hochladen und dann ein Foto von sich selbst hinzufügen, um das Meme zu generieren. Die erstellten Memes können dann gespeichert oder auf anderen Plattformen geteilt werden. Diese Funktion wird derzeit in den USA für Nutzer von Google Fotos ausgerollt und ist als experimentelles Feature gedacht. Für beste Ergebnisse empfiehlt Google, gut beleuchtete, fokussierte und frontal aufgenommene Porträts zu verwenden. RB Leipzig hat auswärts gegen den FC Heidenheim einen Sieg errungen. Das Spiel endete mit 3:0 für Leipzig. Die Tore erzielten Riedle Baku in der 62. Minute, Antonio Nusa in der 68. Minute und David Raum in der 70. Minute. RB Leipzig dominierte die Partie vor allem in der zweiten Halbzeit. Mit diesem Ergebnis springt Leipzig zurück auf die Champions League-Ränge und hat ein Nachholspiel in der Hinterhand. Für den FC Heidenheim bedeutet diese Niederlage, dass sie weiterhin im Tabellenkeller stecken. Insgesamt hat RB Leipzig eine positive Bilanz gegen Heidenheim und ist in den bisherigen Bundesliga-Duellen ungeschlagen geblieben. Microsoft plant, die Leistung seiner Mitarbeiter künftig anhand ihres Einsatzes von Kratos zu bewerten. Was bisher optional war, soll nun zur Grundlage der Beurteilung werden, da das Unternehmen die interne Nutzung von KI, insbesondere von Copilot, steigern möchte. Dies betrifft insbesondere die Entwicklerabteilung, wo die Nutzung von KI als fundamentaler Bestandteil der Arbeitsweise angesehen wird, ähnlich wie Zusammenarbeit oder effektive Kommunikation. Die genaue Ausgestaltung, wie der KI-Einsatz in die Leistungsbewertung einfließt, kann dabei von Team zu Team variieren. Es wird erwartet, dass KI-Agenten zukünftig eine immer größere Rolle spielen und als digitale Kollegen in Teams integriert werden, was zu einem Wandel in der Art und Weise führen wird, wie wir arbeiten. Dies erfordert eine proaktive und transparente Gestaltung des Kulturwandels, um die Akzeptanz von KI-Agenten zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu organisieren. Während KI immer mehr operative Aufgaben übernimmt, wächst der Bedarf an menschlicher Aufsicht und Bewertung der KI-Ergebnisse, wobei analytische und reflektierende Fähigkeiten zunehmend gefragt sind. Borussia Dortmund hat am 24. Januar 2026 einen klaren 3:0-Sieg gegen Union Berlin gefeiert. Die Tore für Dortmund erzielten Emre Can per Elfmeter, Nico Schlotterbeck und Maximilian Bayer. Mit diesem Sieg verkürzte Dortmund den Abstand auf den Tabellenführer Bayern München auf 8 Punkte, da die Bayern zuvor gegen den FC Augsburg verloren hatten. Dortmund ist nun seit 12 Ligaspielen ungeschlagen und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Meta schaltet den Zugang zu seinen KI-Charakteren für jugendliche Nutzer weltweit ab. Das Unternehmen reagiert damit auf Sicherheitsbedenken und entwickelt eine neue, altersgerechte Version mit integrierten Elternkontrollen. Diese vorübergehende Sperrung betrifft alle Nutzer, die ein jugendliches Alter angegeben haben oder deren Alter als minderjährig eingestuft wird. Sie gilt global für Instagram, Facebook und WhatsApp. Die Entscheidung folgt auf Berichte, dass KI-Charaktere unangemessene oder flirtende Gespräche mit Minderjährigen geführt hatten. Meta betont, dass der Hauptassistent, Meta AI, weiterhin verfügbar sein wird, da dieser bereits über ausreichende Schutzvorkehrungen verfügt. Nur die eigenständigen Charakter-Chatbots mit ihren spezifischen Persönlichkeiten werden gesperrt, bis eine sichere Alternative bereitsteht. Ursprünglich hatte Meta im Oktober Elternaufsichtswerkzeuge angekündigt, die Einzelchats mit KI-Charakteren deaktivierbar machen sollten. Diese Kontrollfunktion wurde noch nicht eingeführt und wird nun Teil der aktualisierten KI-Charakterversion für Teenager sein. Die Entwicklung wird aufmerksam beobachtet, insbesondere im Hinblick auf die branchenweiten Bemühungen um sicherere Chatangebote für Jugendliche. Baseus hat auf der CES 2026 eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, darunter Innovative Powerbanks, intelligente Audiogeräte und vielseitige Docking-Lösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Mobile Digital, Smart Audio und Smart Security mit dem Ziel, intuitive und alltagstaugliche Technologie zu entwickeln. Zu den Highlights gehört die Picogo AM52 Qi 2.2 Powerbank, eine der schlanksten ihrer Art auf dem Markt, die 25 Watt kabelloses und 45 Watt USB-C Schnellladen ermöglicht. Diese Powerbank ist mit der Baseus Triple Loop Cooling Technologie ausgestattet, die für sichereres und stabileres Laden bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Ergänzt wird das Angebot durch die ultrakompakte AC22 Ultra Mini Powerbank, die für den sofortigen Gebrauch konzipiert ist. Im Bereich Desktop-Lösungen präsentierte Baseus die Nomos NH216-in-1-Ladestation, die bis zu 245 Watt Leistung liefert und zwei Laptops gleichzeitig laden kann, inklusive Qi2 kabellosem Laden und einem LCD-Display. Eine weitere Neuvorstellung ist die Spacematte RD1 Pro 15-in-1 Dockingstation, die als zentrale Schnittstelle für professionelle Anwender dient und bis zu 160 Watt über ein integriertes GAN-Modul bereitstellt. Diese Dockingstation unterstützt Multidisplay-Erweiterungen bis zu 4K und bietet schnelle Datenübertragungsraten. Vincent Kriechmeier feierte einen Triumph in der Abfahrt. Der österreichische Skirennläufer sicherte sich am 20. Jänner 2023 den Sieg auf der Streif in Kitzbühel. Mit einer Zeit von 1:56.16 setzte er sich gegen seine Konkurrenten durch und krönte sich zum König der Streif. Dieser Sieg war nicht nur für Kriechmeier persönlich von großer Bedeutung, sondern auch für das gesamte österreichische Skiteam. Mit diesem Erfolg hat Kriechmeier alle Abfahrtsklassiker, darunter Gröden, Bormio und Wengen, mindestens einmal gewonnen. Er ist spezialisiert auf die Disziplinen Super-G und Abfahrt und wurde 2021 in Cortina d'Ampezzo Doppelweltmeister in diesen beiden Disziplinen. Kriechmeier konnte bereits im Jahr 2020 einen zweiten Platz in der Abfahrt von Kitzbühel erreichen. In der Saison 2022/23 belegte er im Abfahrtsweltcup den zweiten Rang. Nach einem Bericht, der vom ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, verfasst wurde, ist die Europäische Union bei 80% ihrer digitalen Technologien und Anwendungen vom Ausland abhängig. Diese Abhängigkeit betrifft vor allem Software und andere digitale Dienstleistungen, die überwiegend aus den USA bezogen werden. Ein Großteil der in Europa genutzten Smartphones laufen mit Betriebssystemen von Apple und Google, die zusammen einen Marktanteil von über 99% haben. Ebenso ist Windows von Microsoft auf 3 von 4 Computern in Europa installiert. Angesichts dieser Situation hat die Eurostack-Initiative einen Strategieplan entwickelt, der vorsieht, die Abhängigkeit Europas von außereuropäischen Akteuren zu minimieren und eine eigene, souveräne Digitalwirtschaft aufzubauen. Hierfür werden Investitionen in Höhe von rund 300 Milliarden Euro gefordert. Diese Mittel sollen unter anderem in Clouds, künstliche Intelligenz, die Entwicklung von Halbleitern sowie in innovative Anwendungen im Gesundheitswesen, der Industrie und im Finanzwesen fließen. Auch die Schaffung sicherer Kommunikationsnetzwerke steht im Fokus. Das Europäische Parlament hat ebenfalls einen Bericht angenommen, der die erheblichen Risiken dieser Abhängigkeit hervorhebt und die Notwendigkeit betont, die digitale Souveränität Europas zu stärken. Die EU plant, mit einem eigenen Tech-Stack die Abhängigkeit von ausländischen Technologien zu reduzieren und Deutschland soll als staatlicher Ankerkunde europäische KI- und Cloud-Lösungen fördern. O2 hat seine Preise für alle Home-Flex-Tarife gesenkt. Diese Tarife sind ohne feste Mindestlaufzeit und können monatlich gekündigt werden. Im Rahmen des aktuellen Flash Sales sind die Tarife deutlich günstiger, sowohl bei den monatlichen Kosten als auch beim Anschlusspreis. Die Aktion läuft noch bis zum 28. Januar 2026. Kunden können wählen zwischen DSL, Kabel, Glasfaser oder LTE 5G-Anschlüssen. Je nach gewähltem Tarif und Technologie gibt es unterschiedliche Rabatte über die ersten 12 Monate. Beispielsweise spart man bei O2 DSL-Tarifen im Flash Sale im Vergleich zum regulären Preis über das erste Jahr hinweg. Auch der Anschlusspreis ist von ursprünglich 49,99 Euro auf 9,99 Euro reduziert. Bayer Leverkusen hat am 19. Spieltag der Bundesliga einen Heimsieg gegen Werder Bremen gefeiert. Die Werkself gewann die Partie mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Lukas Vázquez in der 37. Spielminute. Für Vázquez war es der erste Treffer im Trikot von Bayer Leverkusen. Mit diesem Sieg beendete Leverkusen eine kleine sportliche Krise und vergrößerte gleichzeitig die Abstiegssorgen der Bremer. Trainer Horst Steffen von Werder Bremen zeigte sich trotz der Niederlage mit Teilen der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, bemängelte aber die mangelnde Durchschlagskraft und die ungenutzten Chancen im gegnerischen Strafraum. Kapitän Marco Friedl sprach von einer zu geringen Gefährlichkeit nach vorne, die nicht ausreichte, um etwas Zählbares mitzunehmen. In der theoretischen Informatik gibt es eine neue bahnbrechende Erkenntnis, die bisherige Annahmen über den Speicherplatzbedarf von Computern in Frage stellt. Ein Beweis des Informatikers Ryan Williams vom Massachusetts Institute of Technology zeigt, dass Computer theoretisch deutlich weniger Speicherplatz benötigen als bisher angenommen wurde. Diese neuen Erkenntnisse verändern unser Verständnis von der Beziehung zwischen Rechenzeit und Speicherplatz. Bislang ging man davon aus, dass die benötigte Speichermenge in einer nahezu linearen Beziehung zur Laufzeit eines Algorithmus steht. Williams' Forschung basiert auf der Komplexitätstheorie und legt nahe, dass es möglich ist, jeden Algorithmus so umzuwandeln, dass er wesentlich weniger Speicherplatz verbraucht. Dies könnte tiefgreifende Auswirkungen auf zukünftige Entwicklungen in der Computerwissenschaft haben, obwohl die unmittelbaren praktischen Anwendungen noch nicht absehbar sind. Marco Odermatt führt weiterhin den Gesamtweltcup im alpinen Skisport an. Am vergangenen Wochenende erreichte er in Kitzbühel mit einem zweiten Platz in der Abfahrt seinen 100. Weltcup-Podestplatz und wurde damit der 5. Skifahrer in der Geschichte, dem diese Marke gelang. Trotzdem zeigte sich Odermatt enttäuscht über das Ergebnis, da er auf den Sieg gehofft hatte und nach dem Rennen sogar Tränen in den Augen hatte. Er betonte jedoch auf Social Media, dass er sich seiner Privilegien bewusst sei und dankbar dafür, seine Träume verfolgen zu können. Odermatt hat bereits mehrere Disziplinenwertungen und Gesamtweltcups gewonnen und gilt als einer der erfolgreichsten Skirennläufer seiner Generation. Bei der Handball-Europameisterschaft kommt es heute zu einem spannenden skandinavischen Duell zwischen Island und Schweden. Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen und findet in Malmö statt. Schweden geht als bisher einziges ungeschlagenes Team in dieses Spiel und peilt weiterhin die Tabellenführung in der Hauptrunde der Gruppe 2 an. Island hingegen kämpft nach einer bisher erfolgreichen EM um den Einzug ins Halbfinale. Beide Mannschaften haben bislang 2 Punkte in der Hauptrunde gesammelt. Das Spiel wird live in der Malmö Arena ausgetragen. Lego und Crocs haben eine mehrjährige globale Partnerschaft angekündigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde der Lego Brick Croc vorgestellt, ein Schuh im Bausteindesign. Dieses Modell ist laut ersten Berichten primär für Sammler gedacht und wird 200 Euro kosten. Der Schuh weist die klassische Croc-Silhouette auf, ist aber mit 4 Noppen auf der Oberseite versehen, die mit dem Lego-Logo gekennzeichnet sind, und hat eine Sohle, die an Lego-Bausteine erinnert. Der Verkaufsstart für den Lego Brick Clog ist für den 16. Februar 2026 geplant. Weitere Produkte, darunter eine breite Palette an Jibitz-Ansteckern und Schuhe für Kinder und Erwachsene, sollen im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt kommen. In der zweiten Bundesliga trennten sich am heutigen Spieltag der SV Elversberg und der VfL Bochum mit einem Unentschieden. Die genauen Ergebnisse der Partie liegen uns noch nicht vor, aber die Partie fand in Elversberg statt. Mit diesem Ergebnis steht der SV Elversberg nun auf dem dritten Tabellenplatz, während der VfL Bochum auf dem 11. Rang verbleibt. Experten diskutieren derzeit die Chancen und Risiken, die mit physischer künstlicher Intelligenz in der Robotik verbunden sind. Physische KI, die über reine Datenverarbeitung hinausgeht, versteht räumliche Zusammenhänge, interpretiert Sensorinformationen und interagiert aktiv mit ihrer Umgebung. Sie bewegt KI vom digitalen in den physischen Raum, was Maschinen befähigt, präzise und sicher in der realen Welt zu handeln. Dies unterscheidet sie von bisherigen Industrieanlagen, die nur ein Programm abspielen, oder Sprachassistenten, die lediglich denken und sprechen. Aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass physische KI eine Revolution in der Robotik darstellen könnte. Investoren setzen auf physische KI, um autonome Fahrzeuge oder intelligente Roboter zum Leben zu erwecken. Die Integration von physischer KI eröffnet eine neue Ära der industriellen Automatisierung, die zu kollaborativen Robotern führt, die als echte Partner mit Menschen agieren. Solche Roboter können menschliche Absichten verstehen, Bedürfnisse vorhersehen und ihr Verhalten dynamisch anpassen. Dies ebnet auch den Weg für autonome Fabriken, in denen Robotermontage, Inspektion, Logistik und Wartung weitgehend eigenständig übernehmen. Um diese Fortschritte zu erzielen, werden Roboter mit physischer KI durch digitale Zwillinge und realistische Simulationen trainiert. Dabei lernt die KI in einer virtuellen Umgebung, wie sie sich bewegt, ohne zu kollidieren, gewünschte Bewegungen ausführt und auf verschiedene Szenarien reagiert. Diese gelernten Daten werden dann auf den physischen Roboter übertragen. Experten betonen auch die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere bei interaktiven und lernfähigen Robotiksystemen, die in der physischen Welt agieren und Menschen potenziell gefährden könnten. Die Entwicklung von physischer KI und Roboter-KI steht erst am Anfang einer fundamentalen Transformation, deren volle Auswirkungen sich erst in den kommenden Jahrzehnten zeigen werden. Bei russischen Angriffen in der Region Saporischschja ist eine Person getötet und 20 weitere verletzt worden. Die russischen Streitkräfte trafen mit einer Drohne ein Wohngebiet der Stadt, was schwere Folgen für die Zivilbevölkerung hatte. Der Bürgermeister von Saporischschja, Ivan Fedorov, bestätigte den Tod eines Menschen. In der Nacht auf Mittwoch wurden nach Angaben von Gouverneur Ivan Fedorov in der Nacht auf Mittwoch bei einem russischen Angriff auf Saporischschja im Südosten der Ukraine 3 Personen getötet, darunter eine 43-jährige Frau und ihr 57 Jahre alter Nachbar. Auch in anderen Teilen der Ukraine kam es infolge russischer Angriffe zu Stromausfällen.